Hallo und herzlich willkommen zu unserem NIFBE-Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Partizipation von Kindern in der Krippe und Kita. Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Heute möchten wir besprechen, wie Partizipation von Kindern in der Krippe und Kita gelingen kann. Partizipation steht heutzutage als Kernelement pädagogischer Qualität im Zentrum des pädagogischen Diskurses. Oft hören wir, Kinder haben ein Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung im Alltag. Unsicherheit ist hingegen spürbar, wie dieses Mitentscheiden und Mithandeln aussieht. Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Rüdiger Hansen zu einem Gespräch eingeladen. Er gilt als ausgewiesener Experte für die Themen Partizipation und Beteiligung von Kindern an Entscheidungsprozessen in Kindertageseinrichtungen. Herr Hansen ist Vorstandsmitglied im Institut für Partizipation und Bildung in Kiel und in der Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften tätig. Zudem ist er Autor von mehreren Büchern für Klein und Groß zum Thema der Partizipation und Demokratiebildung. Herzlich willkommen, Herr Hansen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gibt es noch etwas, was Sie zu Ihrer Person ergänzen möchten?
Sie haben ja schon relativ viel beschrieben. Vielleicht ist noch interessant für die Hörerinnen und Hörer, dass ich viele Jahre in Kitas gearbeitet habe und dass ich auch selber Vater und inzwischen vielfacher, dreifacher, fast vierfacher Großvater bin.
Ach, wie schön. Also quasi lebendig im Prozess und immer wieder am Beobachten der ganzen Prozesse.
Ja, es ist spannend, gerade bei den Enkelkindern.
Ja, wenn ich kurz fragen darf, merken Sie da eine Veränderung zu den Enkeln und zu den eigenen Kindern nochmal in dem Prozess?
Also das ist natürlich irgendwie, der Ausschnitt, auf den ich schaue, ist ja relativ klein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das eine deutliche Entwicklung gibt. Unsere Kinder sind nach wie vor nicht im Mainstream mit ihrer Art, wie sie mit den Kindern umgehen. Wir waren das auch überhaupt gar nicht. Wir haben versucht, den Kindern Freiheiten zu geben und sie als Person sehr ernst zu nehmen und als gleichwertige Verhandlungspartner in vielen Fragen ernst zu nehmen. Aber das gelingt unseren Kindern inzwischen deutlich besser. Und wenn ich das auf die Kita-Praxis übertrage, dann habe ich auch den Eindruck, da ist in diesen Jahren eine Menge passiert. Also meine Kinder sind jetzt über 30. Da ist in 30 Jahren schon hat sich eine ganze Menge entwickelt.
Ja, das ist spannend, dass Sie das ansprechen, gerade so diese geschichtliche Einordnung, weil Partizipation in meiner Zeit, in meiner Kita- und Krippenzeit für mich persönlich, also ich bin noch in der DDR in die Krippe gegangen, gefühlt für mich gar keine Rolle gespielt hat. Können Sie dazu kurz was erzählen, wie so diese Entwicklung wahrnehmbar ist oder vielleicht auch womit das zusammenhängt, dass es sich verändert hat?
Also Ich muss einmal ganz kurz was sagen zu der DDR-Geschichte, weil da bin ich auch belehrt worden von Kolleginnen aus den neuen Bundesländern, dass wir hier mit einem Bild rumlaufen, was ein bisschen platt ist. Also auch in DDR-Kitas gab es ein Riesenspektrum, wie mit Kindern umgegangen worden ist, genau wie im Westen. Und ich wage nicht zu behaupten, dass das von der Arbeit, die pädagogischen Fachkräfte gemacht haben, auf der einen wie auf der anderen Seite irgendwie besser oder schlechter gewesen ist, sondern es gab einfach eine große Vielfalt. Wenn man das historisch von der Entwicklung her betrachtet, dann ist, glaube ich, ein großer Einschnitt die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention 89, die dann ja 92 auch in Deutschland ratifiziert worden ist, wo von staatlicher Seite aus ja erstmal festgeschrieben worden ist, dass wir Kinder ernst nehmen, dass Kinder beteiligt werden an Entscheidungen, die sie betreffen, was für die Kinder- und Jugendhilfe, was eben ja auch heißt für die Kita im SGB 8 damals ja festgeschrieben worden ist. Diese rechtliche Grundlage ist eben inzwischen 30 Jahre, wenn ich richtig rechne, irgendwie alt, fast 30 Jahre alt. Und das hat eine ganze Menge gemacht dann mit den Kitas. Wobei die Praxis natürlich immer eine Weile braucht, bis sie solche Setzungen dann auch entsprechend umsetzt.
Und nochmal schön, vielen Dank für die Ergänzung, eben genau diese Vergleiche, dass wir da nicht zu platt mit sind und wir ja häufig so unsere eigene Geschichte so mit uns rumtragen und dann da so einen Reim draus machen und sagen, so war's und so war es dann wahrscheinlich nicht überall. Was würden Sie meinen oder wie würden Sie es beschreiben, wo beginnt Partizipation in Krippe und Kita?
Ah, schade, der Zusatz irgendwie hat mir meine Antwort genommen.
Ja, okay.
Ich hätte geantwortet, es beginnt mit der Geburt. Also in dem Moment, spätestens in dem Moment, wo ein Kind zur Welt kommt, irgendwie äußern sich Kinder über Dinge, die sie stören, die sie wollen, wo sie Bedürfnisse haben und so weiter. Das wissen alle jungen Eltern irgendwie, wie nachhaltig Kinder sich da äußern können. Und in dem Moment beginnt auch die Auseinandersetzung mit der Beteiligung der Kinder. Also wie ernst nehmen wir sie als junge Eltern? Wie sehr gehen wir darauf ein? Da gab es in alten pädagogischen Traditionen viele fürchterliche Praktiken, irgendwie, wo Kinder dann irgendwie in dunkle Räume gestellt wurden, wenn sie weinten und so weiter. Da war dann keine Partizipation möglich. Aber wenn heute junge Eltern mit ihren Kindern umgehen und versuchen, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, dann ist das ein Partizipationsprozess, wenn man so will. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Menschen unterschiedlichen Alters. Und das geht in der Kita so weiter. Also die Eingewöhnungsverfahren in den Krippen gehen üblicherweise davon aus, ich spitze das mal ein bisschen zu, dass die Kinder bestimmen, wann sie so weit sind, dass sie da bleiben können, wann sie nämlich eine sichere Bindung zu den Fachkräften aufgebaut haben, sodass sie ohne größere Störungen auch den Alltag dort bewältigen können. Wenn das gut gelingt, wenn die Erwachsenen da entsprechend mit umgehen, ja, dann nehmen sie wiederum die Bedürfnisse der Kinder hier sehr ernst. Und ja, dann ist das ein partizipativer Akt, wenn man so will.
Also es beginnt, wie Sie gesagt haben, klar bei der Geburt, bei den ersten Äußerungen, die wir wahrnehmen dürfen. Also was ich da höre, ist, wir beobachten und schauen, was braucht das Kind und wie kann ich ihm vielleicht zur Seite stehen und es dabei unterstützen, seine Demokratie, seine Partizipation ausleben zu können, ausbilden zu können.
Ja, also ich glaube, dass Kinder sehr, sehr offen für das auf die Welt kommen, was sich ihnen dann darstellt, ne? In was für Bedingungen sie hineingeboren werden. Und sie reagieren auf das, was wir ihnen dann vorhalten, wie wir ihnen entgegenkommen und orientieren sich daran. Also Michael Tomasello, ein Anthropologe, der lange am Max-Planck-Institut in Leipzig gearbeitet hat, sagt, dass Kinder gar nicht anders können, als zu kooperieren, ne? Also zusammenzuarbeiten mit den Menschen in ihrem Umfeld. Und sie lassen sich auf die Bedingungen ein, die ihnen da vorgehalten sind. Manches ist leichter, manches ist schwieriger, sich darauf einzulassen. Das heißt, wenn wir Demokratie wollen und wenn wir wollen, dass Kinder sich demokratisch entwickeln, dann tun wir gut dran, dass wir unseren Umgang mit den Kindern entsprechend demokratisch gestalten.
Und eine große Schwierigkeit, die ich in der Praxis wahrnehme, ist, genau einschätzen zu können, okay, wo bin ich jetzt als Erwachsener gefragt? Wo entscheide ich? Wo brauchen Kinder Führung und mich als verantwortungsvollen Partner, der für sie entscheidet? Und wo lassen wir den Kindern den Freiraum? Wie empfehlen Sie Fachkräften in dieser Unsicherheit, damit umzugehen, zu schauen, wo bin ich jetzt gefragt und wo dürfen Kinder ihr Spektrum ausleben?
Ich würde die Frage vielleicht ein bisschen andersrum aufmachen. Ich würde mich immer fragen, wenn ich mit Kindern umgehe, an welcher Stelle ist es zu rechtfertigen? An welcher Stelle macht es Sinn sozusagen, dass wir Entscheidungen über die Köpfe der Kinder hinweg oder sogar gegen ihren expliziten Willen fällen? Also ich würde immer davon ausgehen wollen, dass Kinder genauso wie andere Menschen eben auch ein Recht haben auf Selbstbestimmung über ihre eigenen Belange. Und das würde ich erstmal sehr ernst nehmen. Und dann gibt es verschiedene Ansatzpunkte, an denen das aneinander rasselt, ne? Also wenn die eigenen Interessen sozusagen, wenn ich sie durchsetze, gegen die Interessen von anderen stehen, dann ist ein erster Punkt erreicht. Das können die Eltern sein, das können andere Kinder sein. Dann muss man ins Aushandeln kommen. Dann ist Selbstbestimmung sozusagen, stößt an die Selbstbestimmungsgrenzen der anderen und dann muss man eben Mitbestimmung sozusagen walten lassen und aushandeln. Und für Kinder gibt es, also so würde ich das auch für Erwachsene sehen. Also Erwachsene dürfen über sich selber so lange bestimmen, wie sie nicht die Freiheit der anderen beschneiden. Und bei Kindern gibt es einen weiteren Punkt, der darüber hinausgeht, und den finde ich nicht ganz einfach. Das ist immer die Frage des Schutzes, den Kinder brauchen, der Fürsorge, die Kinder brauchen. An welcher Stelle ist es denn angemessen, dass wir die Selbstbestimmung der Kinder einschränken, um sie oder andere vor ihrem Tun zu schützen? Und diese Frage ist schwer zu beantworten. Die kann man auch nicht pauschal beantworten, glaube ich. Also wir können es ja an einzelnen Beispielen dann diskutieren. Was weiß ich, die Frage, entscheidet ein sehr junges Kind selber, ob es gewickelt wird oder nicht? Entscheidet ein etwas älteres Kind selber, ob es eine Jacke anzieht, wenn es draußen spielt oder nicht? Entscheiden Kinder selbst, ob, was und wie viel sie essen? Also das sind ja alles Fragen, die ganz viel mit den Kindern selber zu tun haben und die Sorge sozusagen von Erwachsenen berühren, müssen wir da nicht Fürsorge zeigen, müssen wir nicht dafür sorgen, dass sie warm angezogen sind, dass sie das Richtige essen und so weiter. Können wir sie in der vollen Windel lassen? Werden sie dann nicht wund? Das sind immer die Fragen, die aufgehen an der Stelle. Und dann ist die Frage, habe ich genug Vertrauen? Oder das will ich schon wieder werten. Ja, habe ich Vertrauen in die Kinder, dass sie in der Lage sind, gut für sich zu sorgen? Und in den Jahren, die ich mich mit Partizipation beschäftige und Rückmeldungen von Kolleginnen aus den Kitas, die versuchen, die Kinder zu beteiligen, bekomme, in diesen Jahren habe ich einen ständigen Zuwachs an Vertrauen in die Kinder gewonnen, dass sie das sehr gut hinkriegen, dass sie sehr kompetent mit sich umgehen. Ich mache das gleich nochmal im Wickelbeispiel auf. Während ich immer kritischer werde, was die Erwachsenen angeht, die sehr schnell denken, sie müssen eingreifen, sie müssen über die Kinder bestimmen und viele Argumente dafür haben. Und ich denke, ganz oft ist das denn wirklich nötig an dieser Stelle. Wenn Sie erlauben, mache ich das nochmal mit dem Beispiel mit dem Wickeln auf.
Ja, Wickeln, Schlafen. Ich glaube, Wickeln, Schlafen, Essen. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Schlüsselmomente, wo viele verschiedene Standpunkte aneinander reiben, wo ich auch super viele Leserfragen zu erhalte, weil es immer so unklar ist, ja, wie wollen wir es denn aber machen, ohne dass wir, wie Sie gerade gesagt haben, das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, das Mitbestimmungsrecht und auch die Bedürfnisse der Fachkräfte in den Blick zu rücken.
Mhm. Ja, die Bedürfnisse der Fachkräfte, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Da ist dann die Freiheit der anderen berührt, das finde ich allemal irgendwie. Also das kann nicht darum gehen, dass beim Wickeln die Kinder bestimmen, wer sie wickelt, zum Beispiel. Also die Kinder können sagen, du darfst mir nicht an die Wäsche, weil du hast im Moment nicht mein Vertrauen. Das finde ich allemal gerechtfertigt, dass Kinder das tun. Das heißt aber nicht, dass im Umkehrschluss die Kinder jetzt bestimmen, wer das machen muss. Sondern die Fachkräfte haben natürlich genauso das Recht zu sagen, nee, ich nicht. Ich bin für was anderes zuständig oder ich kann im Moment auch nicht gut auf dich oder so. Alles das ist ja auch gerechtfertigt. Es geht also nicht sozusagen darum, die Grenzen der Erwachsenen einzurennen. Aber können wir Erwachsenen das zulassen, wenn ein Kind sagt, ich will nicht gewickelt werden? Ich habe eine hochspannende Debatte gehabt auf einem Elternabend vor vielen, vielen Jahren mit einer Mutter, die sehr vehement vertrat, dass ihr Kind das ganz allein entscheiden kann, ob es gewickelt wird oder nicht. Und sie hat dann ihre Vorgeschichte erzählt. Und die war so, dass das Kind ganz, ganz schwer Neurodermitis hatte. Und sobald da was in der Windel war, war das Kind nicht nur wund, sondern fast blutig. Und die Mutter hat es kaum ausgehalten und hat in ihrer Fürsorge, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dann über Fürsorge, immer sehr schnell versucht, das Kind zu wickeln, was man ja völlig nachvollziehen kann, diese Reaktion der Mutter. Das führte dazu, dass das Kind immer mehr in den Widerstand gegangen ist und sich gar nicht mehr wickeln ließ und sie zum Schluss eigentlich nur noch unter Anwendung körperlicher Gewalt das Kind wickeln konnte. Also ne, festhalten und wickeln. Körperliche Gewalt meint jetzt nicht Übergriffigkeit, sondern aber festhalten, ja. Und das ist eine Anwendung von Gewalt. Und das machte sich bemerkbar in der Qualität der Beziehung zwischen den beiden. Und die Mutter war zunehmend verzweifelt und hat überall um Hilfe gesucht. Und sie sagt, die Hilfe habe ich letztlich von meinem Kinderarzt bekommen. Und der hat zu mir gesagt, lassen Sie Ihr Kind doch bitte in Ruhe. Das wird schon kommen, wenn es gewickelt werden will. Und in dem Moment, sagt sie, als sie aufgehört hat zu drängeln, hat es nicht sehr lange gedauert, bis das Kind sich hat alleine wickeln lassen, obwohl es immer noch weh tat, wenn es gewickelt wurde. Aber sie haben es dann miteinander hingekriegt und haben dann eine Praxis entwickelt mit feuchten Lappen auflegen und so weiter, irgendwie das einigermaßen schmerzfrei hinzukriegen. Aber es war eben kein Kampf mehr und kein Widerstand. Der Widerstand bezog sich offensichtlich, jetzt fange ich an zu interpretieren, ne? Der Widerstand bezog sich offensichtlich viel weniger auf die Tatsache des Wickelns selber, als vielmehr auf die Frage, wer entscheidet hier eigentlich, ob ich gewickelt werde oder nicht. Und Ich glaube, dass Kinder hoch vernünftig sind, also dass sie nicht die Windel dann anbehalten, bis alles wund ist, dass sie nicht sich in den Schnee setzen, bis die Zehen abgefroren sind, dass sie nicht nur noch Schokolade essen. Es gibt für alle diese Dinge unzählige Beispiele aus den Kitas, dass die Kinder hochkompetent damit umgehen. Deswegen wächst mein Vertrauen von Jahr zu Jahr weiter in die Kinder und mein Misstrauen den Erwachsenen gegenüber, was übrigens schon Korczak geäußert hat immer wieder, das baut sich noch nicht ab.
Und was empfehlen Sie oder was würden Sie den Fachkräften ans Herz legen, um genau das auszuhalten, also um dieses Vertrauen wieder zu stärken und vielleicht nicht so große Angst davor zu haben, wenn ein Kind bei 0 Grad keine Jacke anziehen möchte? Auch so ein Klassiker, wir gehen raus und man sitzt in der Garderobe als Fachkraft und denkt, naja, aber was ist, wenn die Eltern uns zufällig sehen? Was ist, wenn es dann doch einen Schnupfen hat? Also da ist ja doch auch ein großer Druck und man möchte es allen recht machen, man möchte es richtig machen, man möchte ja letztlich eine gute Fachkraft sein, die auf das Kind gut Acht gibt.
Ich versuche mal so einen Prozess, um die Kleidung irgendwie zu beschreiben. Es geht ja nicht darum, zu sagen, irgendwie, okay, das machen jetzt die Kinder und wir kümmern uns nicht mehr. Das wäre völlig falsch verstanden. Sondern es geht darum, zu gucken, wann oder wer fällt sozusagen die letzte Entscheidung. Und wenn Fachkräfte den Kindern das Recht geben, zu entscheiden, wie sie sich kleiden, dann gehört dazu auch so eine kleine Einschränkung. Wenn es denn wirklich zu einer akuten Gefährdung von Gesundheit aufgrund von Kleidung kommt, dann schreiten wir ein. Beispiel, wo es völlig klar ist, erhöhte UV-Strahlung, das Kind will kein T-Shirt überziehen und so weiter. Irgendwie, das geht nicht. Das Kind kann in der Regel überhaupt nicht erkennen, was diese UV-Strahlung macht mit der Haut. Und da müssen Erwachsene einschreiten. Ja, da müssen Erwachsene dafür sorgen, dass das Kind was anzieht oder reingeht oder sich eincremt, weil können es nicht zulassen sozusagen. Das wäre zynisch. Ja. Jetzt gehen wir aber mal in eine andere Abteilung sozusagen, wo es dann nur noch um Temperatur, nur noch in Anführungsstrichen um Temperatur geht. Ja. Es ist also kalt. Sie können sich mal das Vergnügen machen und in einer Suchmaschine im Internet mal den Zusammenhang zwischen Erkältung und Kälte eingeben. Der Zusammenhang ist so eindeutig nämlich nicht, ne? Sondern wenn man mal in eine Kneipp-Kita geht, dann wissen die sehr wohl, dass irgendwie so Temperaturschwankungen eher das Immunsystem stärkt und so weiter. Also Kinder in Kitas haben einen Schnupfen nach dem anderen, weil sie einfach mit so vielen verschiedenen Bakterien, Viren und so weiter irgendwie konfrontiert werden und sie nehmen alles mit. Das gibt übrigens Fachkräften, die neu sind, ähnlich, ne? Dass sie lange brauchen sozusagen, um sich da zu akklimatisieren. Und das wissen Eltern aber häufig dann nicht. Irgendwie. Die Eltern, ich lasse sie noch mal ein Stück zurück. So, und jetzt kommen Kinder und sagen, sie wollen rausgehen und muss ich eine Jacke anziehen? Und dann kann ich mich als Erwachsene hinsetzen und sagen, ja, du ziehst eine Jacke an, es ist Winter und so weiter. So, und was sind meine Maßstäbe, um das zu tun? Die Maßstäbe, die ich anwende, können doch nur mein eigenes Kälteempfinden sein. Ja, also ich ziehe eine Jacke an, also müsst ihr 20 Kinder jetzt auch eine Jacke anhaben. Da können alle mal gucken bei ihren Freunden, Partnern und so weiter, ob immer gleich alle gleich angezogen sind. Wenn ich mit meiner Frau abends im Wohnzimmer sitze, hat sie Wollsocken an und ich sitze da barfuß. Also ne, Temperaturempfinden ist hoch individuell. Also muss es doch darum gehen, dass die Kinder ein gesundes Empfinden dazu kriegen, wann sie, jedes einzelne Kind für sich, eine Jacke braucht oder nicht. Um das herauszukriegen, muss ich in den Zustand geraten, dass ich friere und dass mir das bewusst wird. Also muss ich dann eben auch mal rausgehen können. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt lasse ich die Kinder dann die Tür öffnen und einige sagen, boah, ist kalt, ich ziehe eine Jacke an. Dann bin ich als Erwachsener erstmal beruhigt, ne? Also Jacke zu viel irgendwie macht uns nicht so viel Kummer wie Jacke zu wenig. Und andere sagen aber, ist nicht kalt. Dann lasse ich sie zwar rausgehen, aber ich lege ihnen nahe, ihre Jacke mitzunehmen. Weil wenn sie jetzt draußen spielen und sie merken, es wird mir kalt, aber das Spiel ist so spannend und die Jacke ist da irgendwo ganz weit drinne, dann ist vielleicht die Hürde, sich die Jacke zu holen, zu groß. Also ich sorge als Erwachsene dafür, dass die Kinder entscheidungsfähig bleiben. Kann ich auch noch mal weiterspinnen, man geht auf einen Ausflug im Herbst, Laterneausflug, ne? Es ist kalt und düster und ein Kind sagt, mir ist nicht kalt, ich brauche keine Jacke, dann sorge ich selbstverständlich dafür, dass das Kind eine Jacke mitnimmt. ob es die dann in den Rucksack tut oder sich um die Hüfte wickelt oder anzieht. Das kann ich dem Kind überlassen. Aber ich lasse das Kind nicht auf solch einen Ausflug gehen ohne Jacke, weil dann ist es in einer Viertelstunde, wenn wir unterwegs sind, weit weg von der Kita und dem Kind wird kalt, unmöglich, dass es sich was anziehen kann. Dann zu sagen, tja, das durftest du ja selbst entscheiden, ist schlicht zynisch. Ja, es ist eine Frechheit, wenn Erwachsene sowas machen. Also ich sorge dafür, dass sie entscheidungsfähig bleiben. Nimm eine Jacke mit. So, jetzt sitzen die Kinder aber draußen auf dem Spielplatz und die einen spielen Fußball ohne Jacke. Kein Problem, ne? Denen ist warm. Und die anderen sitzen in der zugigen Ecke in der Sandkiste und schaufeln was in ihr Eimerchen. Und dann ist meine Aufgabe auch hinzugehen und sie aufmerksam zu machen. Sagt mal, ist euch kalt? Guckt mal, wenn ich, darf ich mal anfassen und so. Und manche Kinder sagen dann, oh, danke für die Erinnerung. Also sagen sie nicht, aber zeigen sie sozusagen, danke für die Erinnerung und holen sich ihre Jacke. Ja, und andere Kinder sagen vielleicht, wie mein Sohn, das war so ein Kandidat, der, dem war dann nicht kalt. Ne? Der sagte, wenn ich seine Haut anfasste, sagt er, das ist nur von außen, von innen ist mir warm. Ja, und dann habe ich ihm das überlassen an der Stelle. Irgendwie, der hat auch keine Erkältung oder nicht mehr Erkältung gehabt als andere Kinder sozusagen. Also ich muss sie begleiten, ja, aber wenn dann dieser Punkt kommt, zu sagen, irgendwie so, jetzt will ich das so und so, dann muss ich sehr wohl abwägen, irgendwie, kann ich das verantworten oder ist das eine hochgradige Gefährdung des Kindes oder nicht? Und dafür gibt es keine pauschale Antwort, sondern das ist ein immer wieder neuer, schwieriger Akt des Abwägens, was die Erwachsenen vollziehen müssen. Der Ausgangspunkt sollte aber sein, dass die Kinder erstmal das Recht haben, über sich selber zu entscheiden. Wir müssen gute Gründe finden, wenn wir ihnen das Recht der Selbstbestimmung nehmen.
Das war jetzt super einleuchtend und total spannend. Und ich bin auch bildlich immer mitgegangen in die Situation und habe auch gedacht, wie wichtig es ist, genau über so eine Dinge im Team zu sprechen und Selbstreflexionsprozesse anzutreten, weil wir alle haben diese Sätze und diese Erfahrung in uns. Wenn du nasse Haare hast, wirst du krank, genauso. Wenn du keine Schuhe anziehst, wirst du krank. Und wenn du dann, und dann passiert das und dann vielleicht auch dem Kind noch die Schuld dafür zu geben, wenn es dann tatsächlich eintritt, was vielleicht damit gar nichts zu tun hat. Also das ist so das eine mit den Glaubenssätzen, mit der Reflexion. Und was Sie so schön dargestellt haben, ist auch, sich seiner Macht bewusst zu werden, zu gucken, wann übernehme ich Verantwortung, beziehe das Kind mit ein, wann hole ich es immer wieder ab und frage nochmal zwischendrin nach, ist das jetzt so? Brauchst du vielleicht jetzt was? Guck mal, wir hätten hier was, um dich zu schützen, um sie dann wirklich wieder immer an den Partizipationen zu beteiligen. Und interessant finde ich auch diesen Punkt, dass es auch Momente gibt, wo wir schützen, wo wir klar entscheiden, wie zum Beispiel bei UV-Strahlung, das kann ich nicht verantworten, da sind Grenzen und sicherlich kann man die auch sehr gut im Team, in Konzeptionen, in Elternbriefen, wie auch immer festhalten und sich genau überlegen, da müssen wir eingreifen oder da müssen wir oder sollten wir das Kind insofern begleiten und es schützen vor beispielsweise einem Sonnenbrand.
Ja, also es hat nicht diese Eindeutigkeit. Also wir werden nicht alle, also das ist jetzt eindeutig, ne? Aber wir werden nicht alle Punkte benennen können. Dann haben wir auch einen unglaublichen Papierwust. Wir werden damit leben müssen, dass Fachkräfte diese Entscheidung immer wieder offen vor sich haben und immer wieder im Einzelfall fällen müssen. Wann ist sozusagen die Gefährdung so groß, dass ich einschreiten muss und wann nicht? Und diese Auseinandersetzung, das ist eigentlich das, was Partizipation den Erwachsenen auferlegt. Ja, reflektiert bitte schön, wann ihr für die Kinder Entscheidungen übernehmt und macht das nicht, weil es immer schon so war oder ich weiß nicht aus welchen Gründen dann immer, sondern reflektiert es und setzt euch damit auseinander. Dabei werden wir Dinge falsch machen, objektiv, wenn man das überhaupt objektiv sagen kann. Wir werden irgendwie unsere Kompetenz da überschreiten, wir werden ungerecht sein und so weiter. Dann greifen vielleicht hoffentlich wieder Beschwerdeverfahren, dass die Kinder sagen, das war jetzt ganz gemein und bei der anderen Kollegin dürfen wir doch aber und so weiter. Ja, aber das ist Demokratie, ne? Also es gibt diese Eindeutigkeit eben nicht.
Und das ist doch großartig, wenn Kinder sich trauen, das auch auszusprechen und zu sagen, bei dem darf ich das und wir dann auch untereinander in Austausch gehen können und sagen können, ja, schön, dass du das ansprichst. Vielleicht bin ich an dieser Stelle auch ängstlicher und sich selbst wieder zu fragen, woher kommt das? Also ich denke, das kennt auch jede Fachkraft am Klettergerüst. Die eine ist noch ganz entspannt und sagt, da passiert nichts und jemand anderes rückt schon näher und denkt, nee, ich muss hier irgendwie schützend daneben stehen. Ich kann das gar nicht aushalten. Und vielleicht ist dann auch die eine Kollegin, die wiederum sagt, du, lass mal, ich guck hin, dreh dich mal zur anderen Seite, ich schaff das. Das ist ja auch schön, wenn man mit dieser Verschiedenheit einfach lebt und die Kinder daran auch teilhaben lässt und auch spüren lässt, wie sie auch beschrieben haben, mit Kälte und Wärme, mit unserer Verschiedenheit auch einfach zu leben.
Ja, und dann ist es, wenn sie bei dem Klettergerüst sind oder bei den Bäumen, wo die Kinder hochklettern, dann ist es nicht die Verantwortlichkeit der Kinder, ne, die was falsch machen, sondern es ist die unterschiedliche Ängstlichkeit oder wie soll man es immer nennen, irgendwie, oder Sorge, die die Erwachsenen haben. Ne? Ja, manche können da viel mehr aushalten als andere, hat sicherlich dann auch wieder eigenes Temperaturempfinden oder eben eigener Umgang mit Risiko. Das hat immer was mit eigenen biografischen Erfahrungen auch zu tun. Und dann kann ich es aber auch so begründen. Ja, dann kann ich sagen, ich habe Angst, wenn ihr da so hochklettert. Und dann können die Kinder auch sagen, okay, dann nehmen wir auf dich Rücksicht, du Bangböcks, ne, wie wir in Norddeutschland sagen. Dann nehmen wir auf dich Rücksicht irgendwie und klettern eben nicht so hoch, wenn du da bist. Aber wenn wir klettern wollen, musst du vielleicht auch mal weg, weil da ist jemand anders, der es aushält. Also ne, so kommen wir dann dahin, irgendwie, wo es geht. Und was, wenn sie dann doch noch mal höher klettern und alle jetzt in Sorge sind und die Fachkräfte sich einig sind und sagen, da ist jetzt eine Grenze, dann ist das eben auch so. Mhm. Ja. Ob das die richtige Grenze ist, wissen wir dann auch noch nicht. Ja, das kann auch sein, dass die Kinder das durchaus hinkriegen und hochkompetent in schwindelnden Höhen klettern. Aber es geht einfach um diese Auseinandersetzung, ja, und um die Begründung dann auch, die Erwachsenen vor sich selber miteinander treffen, aber auch den Kindern gegenüber äußern irgendwie, und darüber muss auch verhandelt werden dürfen dann.
Ich würde gerne noch mal kurz zu dem Beispiel mit der Sonnenmilch übergehen. Ich hätte da auch bestimmte Ansätze und Ideen, aber mich würde von Ihnen interessieren, was Sie Fachkräften empfehlen würden, wie Sie beispielsweise mit so einem Nein, also wenn Sie so ein, ich will nicht sagen Verbot, aber eine Grenze setzen oder sagen, nee, hier müssen wir dich schützen, hier müsste ich für dich mit dir entscheiden oder auch für dich entscheiden, dass das so nicht geht. Und dennoch es ihnen ganz wichtig ist, dass die Kinder nicht die Macht der Erwachsenen spüren, also dass sie sich trotzdem respektiert und wertgeschätzt fühlen, auch in diesem Prozess. Aber dennoch steht fest, okay, ohne Sonnenmilch geht es jetzt nicht raus oder ohne Sonnenschutz beispielsweise.
Die Kinder werden immer die Macht spüren, die wir Erwachsenen haben. Ja, die haben wir nun mal. Das ist, Macht ist auch an sich ja gar nichts Schlechtes. Macht ist immer vorhanden, da wo Menschen aufeinandertreffen, weil wir haben Einfluss aufeinander. Wir können uns beeinflussen. Wir können uns wie auch immer irgendwie dazu bewegen, etwas zu tun oder zu lassen. Die spannende Frage, das hat Hannah Arendt mal in ihrem Machtbegriff aufgemacht, ist die Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt. Ja, und das ist eine hochspannende Frage. Wann wende ich wie dann auch Gewalt an oder wann setze ich eine Grenze? Hannah Arendt hat gesagt, Gewalt kann durchaus gerechtfertigt sein, sie ist aber nicht legitimiert. Ja, weil Gewalt bräuchte, also ne, wenn es eine Zustimmung gibt zu der Machtausübung, dann ist es Macht, sagt sie. Wenn wir die Zustimmung nicht haben, dann ist es Gewalt. Das finde ich eine schöne Unterscheidung, die uns weiterhelfen kann. Und manchmal kann Gewalt in diesem Sinne gerechtfertigt sein, ja, um dann Kinder eben auch zu schützen. Und das heißt, ich verhindere, dass du irgendwo hingehst. Und dann ist die Frage, was sind denn sozusagen die unterschiedlichen Schritte dabei? Also ich creme dich ein, ist ein anderer Übergriff aus meiner Sicht, als wenn ich sage, ich lasse dich nicht raus. Ja, also ich stehe vor dir und ich lasse dich hier nicht rausgehen, ohne Kleidung, ohne Creme. Weil da bleibt dem Kind immer noch die Entscheidung, ich gehe weg, ich schimpfe und ich weiß nicht was irgendwie, aber wenn ich ein Kind mir greife und es eincreme oder ihm etwas mit Gewalt überziehe, dann ist das ein anderer Schritt an der Stelle. Und das, glaube ich, irgendwie ist notwendig, dass die Kinder auch in solchen Situationen immer eine Entscheidung haben. Ja? Also du musst dich nicht eincremen lassen, du musst dir nichts anziehen. Aber wenn du das nicht tust, darfst du nicht raus. Dann musst du drinnen bleiben. Das ist deine Alternative. Und wenn ich das anwende, dann haben Kinder eine Entscheidung und trotzdem bin ich meiner Sorgfaltspflicht gerecht geworden. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich ganz viele Kolleginnen, die sagen, ja, aber wir können doch nicht das gewährleisten, dass manche Kinder drinnen und manche draußen sind. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Aufsichtspflicht und so weiter. Dann muss ich gucken, wie kriege ich solche Regelungen hin? Ja, wie kann ich das gewährleisten? Wie kann ich das machen? Wir haben sowas auch Ähnliches oder ähnlich, wenn Krippenkinder raus wollen und die dann meine Tochter, oder eines der ersten Worte meiner Tochter war Leine. Ja, sie wollte immer alles alleine machen. Und beim Anziehen ist das dann, wenn ich eine Krippengruppe rausbegleite und die wollen sich, viele von denen wollen sich jetzt alleine anziehen, dann ist das ein unglaublicher Zeitakt. Ne? Und die anderen, die fertig sind, wollen aber raus. Was mache ich denn dann? Und vielleicht muss ich dann irgendwie sowas hinkriegen, die Tür offen lassen, irgendwie circa Strobe, damit die Kinder dann auch rauskommen können. Und dann, also ich muss Lösungen suchen sozusagen. Und wenn es die ganz und gar nicht gibt, weil die Strukturen das nicht hergeben, dann werde ich auch manchmal wieder Entscheidungen fällen, die nicht in Ordnung sind. Aber das ist dann nicht, weil die Entscheidung richtig ist, sondern weil die Strukturen verkehrt sind. Ja, weil wir 20 Kinder alleine beaufsichtigen müssen, was ja eigentlich von den rechtlichen Bedingungen her nirgendwo legitim wäre. Trotzdem ist es manchmal Realität. Ja, denn dann ist das einfach vielleicht manchmal nicht zu leisten. Da kommen dann Erwachsene, da kommen dann Fachkräfte auch in fast ein Dilemma hinein. Ne? Also man kann es dann nicht mehr lösen, sozusagen, die Situation. Da bliebe dann eigentlich nur Politik für Kinder zu machen und für bessere Bedingungen zu streiten, politisch zu streiten, dass sowas möglich wird dann. Aber vieles ist intern zu regeln. Ne? Also die Bestrebungen, in die offene Arbeit zu gehen, haben genau diese Dinge möglich gemacht. Irgendwie, dass nicht mehr eine Person für eine Gruppe zuständig ist, sondern dass die Kinder irgendwie sich frei bewegen können im Haus und die Erwachsenen an verschiedenen Stellen sind. Dann habe ich so ein Problem mit raus und reingehen zum Beispiel schon nicht mehr. Also wie kann ich strukturell dann vielleicht beantworten, wäre vielleicht eine Frage.
Ja, eine ganz wichtige. Und auch den Fokus einfach nochmal anders zu setzen und zu sagen, okay, uns ist wichtig, dass Kinder Mitbestimmung haben, dass Kinder Teilhabe haben und dann wiederum zu schauen, wie können wir das umsetzen, weil Sie haben gerade rausgehen angesprochen, das ist auch ganz oft das Thema beim Schlafen, weil gerade in der Mittagszeit es so häufig so dünn besetzt ist, weil so viele in die Pause gehen und bei allen Einrichtungen, wo ich gesehen habe, erlebt habe, dass es gut funktioniert, da war es genau andersrum. Da haben sie halt geschaut, dass es eben genau zur Mittagszeit gut besetzt ist, damit Kinder eben ihre Selbstwirksamkeit spüren und auch ihre Autonomiebestrebungen wahrnehmen können und entscheiden können, ich möchte schlafen, ich möchte ruhen und trotzdem sind irgendwie alle nach dem Mittagessen in so einem Entspannungsmoment. Ja, ich hatte mich noch dafür interessiert, aber ich glaube, das hat sich jetzt im Laufe des Gesprächs schon wunderbar erübrigt nach dieser Sorge, die ich auch oft bei Fachkräften wahrnehme, nach dieser Grenzenlosigkeit. Die denken, wenn die Kinder viel entscheiden dürfen, dann haben wir hier so ein Durcheinander. Und dazu haben Sie ja schon eindrücklich beschrieben, wie es Kindern gelingt, zu kooperieren, wenn wir auch unser Vertrauen in die Kinder stärken, dass wir eigentlich von Grenzenlosigkeit oder Strukturlosigkeit gar nicht sprechen können. Im Gegenteil.
Ich glaube, dass Demokratie immer hoch strukturiert ist und dementsprechend auch hoch verreglementiert ist. Also es gibt wir haben ja keine absolute Freiheit in der demokratischen Gesellschaft. Es kann ja hier nicht jeder und jede tun, was sie will. Wir haben viele Freiheiten, die unter Corona-Bedingungen dann auch zum Teil massiv eingeschränkt werden. Vorübergehend, ja, da müssen wir sehr darauf achten, dass das auch vorübergehend bleibt. Aber trotzdem ist es reglementiert. Also wir können uns im Straßenverkehr nicht verhalten, wie wir wollen und so weiter. Es gibt viele, viele, viele Regeln, an die wir uns halten müssen. So ist das in einem engen Zusammenleben zwischen Menschen. Da gibt es einfach Regeln. Und die spannende Frage ist ja, wer erlässt Regeln? Also es wird auch in jeder Kita immer Regeln geben. Bloß wer erlässt diese Regeln? Wer hat die Gesetzgebungsmacht? In der Demokratie ist es sehr eindeutig, dass die Gesetze in den Parlamenten, das heißt durch die gewählten Vertreter des Volkes, erlassen werden und nicht von einzelnen Herrschern. Also es ist nicht die Regierung, die die Gesetze macht, sondern es sind die Parlamente, die die Gesetze machen. Das würde übertragen für die Kita bedeuten. Und das ist in der Tat ein sehr zentrales Element, wenn wir von Demokratisierung oder von Partizipation reden, dass man klären muss, welche Regeln setzen denn die Erwachsenen und welche Regeln sind aber auch so verhandelbar, dass die Kinder darüber mitentscheiden können. Und wir machen manchmal in Kita-Teams das auch, dass wir sagen, lasst uns doch mal schauen, welches sind Regeln, von denen ihr wirklich sagt, wo ihr euch auch einig seid als Erwachsene, dass die nicht diskutierbar sind, sondern dass die gelten müssen. Da gibt es nicht viele, auf die Fachkräfte tatsächlich kommen. Eine Regel taucht immer auf, das ist die keine Gewalt. Ja? Also wir in Konfliktsituationen ist nicht Gewalt das Lösungsmittel. Da sind sich eigentlich auch immer alle einig. Und dann gibt es noch eine zweite, die manchmal nicht genannt wird, aber die eigentlich alle Fachkräfte einhalten müssen. Kein Kind darf ohne Genehmigung einer Fachkraft das Gelände der Einrichtung verlassen. Dann kommen die Fachkräfte in Teufelsküche, wenn da was passiert, wenn sie einfach so die Türen öffnen. Aber wenn sie das zulassen, wäre das auch noch möglich. Das wäre eine zweite Regel. So, und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei mehr. Ja, also was weiß ich, das Eigentum der anderen wird nur angerührt, wenn die das erlauben oder sowas. Und wenn wir diese Regeln sozusagen haben und sie auch durchsetzen, das wiederum ist notwendig. Ne? Niemand, also keine Gewalt heißt, niemand wird verletzt und beleidigt. Dann muss ich auch sozusagen als Ordnungskraft mit Macht diese Regel durchsetzen. Ja? Dann bin ich auch Polizistin oder Richter oder wie auch immer von der Rolle her und sorge dafür, dass das passiert. Ich bin relativ dankbar dafür, dass wir im Großen und Ganzen eine gesellschaftliche Ordnung haben, wo Polizei und auch Gerichte und so weiter dafür sorgen, dass man einigermaßen unbehelligt, also als Mann natürlich noch mal viel leichter als Frau, einigermaßen unbehelligt irgendwie sich auch im Dunkeln durch die Stadt bewegen kann. Mein Schwiegersohn kommt aus Venezuela, ist in Caracas groß geworden. Er sagt, da sieht das ganz anders aus als in deutschen Großstädten. Ne? Also und das ist genau das, was Kindern auch zusteht. Ja, also die Chance, sich in der Kita zu bewegen und ungefährdet zu sein, also vor körperlichen Übergriffen, vor Beleidigungen und so weiter, das ist etwas, was in der Verantwortung der Fachkräfte liegt, für diese Sicherheit dann auch zu sorgen. Mit Macht. Ja? Das ist eine Regel, die man durchsetzt. Wenn jetzt die Bälle aus dem Bällebad durch den Flur fliegen und so weiter, dann ist das was die Fachkräfte ärgert vielleicht und wo sie auch sagen, ich habe überhaupt keine Lust oder wir haben keine Lust, die immer wieder einzuräumen. Ja, dann können sie natürlich sagen, irgendwie wir brauchen hier eine Regel. Wie soll die denn aussehen? Ja, wie kriegen wir das denn hin? Die müssen sie nicht setzen. Sie müssen das gar nicht immer alles regeln. Das können sie wunderbar mit den Kindern machen und die sind da hochkompetent, Lösungen für zu finden.
Also wieder genau zu schauen, was schauen wir unter den Erwachsenen, unter den Fachkräften und sprechen uns erstmal ab und welche Dinge werden mit den Kindern im Parlament, im Prozess entwickelt.
Ja, also gerade das Finden von Regeln und den Umgang mit Regeln, irgendwie, das ist ja ein Kern von Demokratie oder von der demokratischen Idee. Ne? Kinder daran zu beteiligen, macht ganz viel Sinn. Wie gehen wir damit um? Wir haben hier eine schwierige Situation. Was machen wir damit? Brauchen wir eine Regel? Was tun wir, wenn jemand die Regel bricht und so weiter? Also das lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und Kinder sind hochgradig fantasievoll, damit umzugehen. Janusz Korczak hat ja in seinen Heimeinrichtungen sogar eine eigene Kindergerichtsbarkeit eingeführt. Das heißt, da haben Kinder über Kinder und Erwachsene zu Gericht gesessen, wenn die sich nicht an Regeln gehalten haben. Und dann wurde verhandelt, können wir ihnen verzeihen oder können wir ihnen eine Auflage erteilen, bis hin, dass auch ein Beschluss gefasst wurde, dass jemand aus dem Heim ausgeschlossen wurde und auf die Straße zurückgeschickt wurde, wenn man sich gar nicht an die Regeln hielt. Ja? Also auch das, auch so ein Ausschluss hat er da durchaus in Einzelfällen mitgetragen, wenn die Kinder das verabschiedet haben. Also das ist immer eine Frage, wie weit kann ich da gehen, was müssen wir sozusagen vorgeben wofür müssen wir sorgen? Was sind die Dinge, die uns wirklich wichtig sind? Ja? Da müssen wir auch erzieherisch sein und dementsprechend eben auch Macht gebrauchen. Da ist Macht überhaupt nicht schlimm.
Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz spannender und wichtiger Zusatz. Also den Machtbegriff, wie Sie den auch nochmal aufgedrieselt haben, sehr erhellend. Mich würde noch zum Ende des Gesprächs interessieren, wenn jetzt Fachkräfte diesen Podcast hören und spüren so, ja, irgendwie sind wir schon so im Prozess, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Wo stehen wir denn mit unserer Einrichtung? Wie raten Sie oder was würden Sie empfehlen, wie Einrichtungen vorgehen, um sich dem ganzen Prozedere der Partizipation, der Demokratie zu nähern, wenn Sie sich da noch nicht so richtig fit fühlen, aber möchten, dass die Einrichtung wirklich diesen Grundprinzipien folgt und die Demokratie immer stärker gelebt werden kann?
Also wir haben ein Medium entwickelt, was ich inzwischen auch guten Gewissens empfehlen kann. Das ist ein offener Online-Kurs, den wir gemacht haben unter dem Titel Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita. Da kann man sich kostenfrei anmelden. Und da gibt es verschiedene Lektionen mit verschiedenen Inhalten. Und man kann sozusagen unsere Partizipationskonzepte, Kinderstube der Demokratie, mitentscheiden und mithandeln, die kann man sich da in der Breite einfach mal angucken. Und dann wird man feststellen, Da gibt es Bereiche, da sind wir gut aufgestellt, und da gibt es vielleicht andere, da haben wir noch nicht so genau hingeguckt. Das ist das eine. Das andere ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Kita-Teams sich in der Regel sehr schwer tun, ohne externe Begleitung Demokratie wirklich zu installieren. Und wir haben wir bilden seit Jahren, ich glaube 2008 war die erste Qualifizierung abgeschlossen, Multiplikatorinnen für unsere Konzepte aus, von denen zahlreiche auch bei uns auf der Homepage vom Institut für Partizipation und Bildung ihre Kontaktdaten angeboten haben. Und ich kann nur sehr empfehlen, die sind kompetent darin, Kita-Teams zu begleiten. Das ist ihr Job sozusagen, sich diese Unterstützung zu holen. Ich mache das nochmal, ich gehe damit an den Anfang des Gesprächs zurück. Ne? Also bei solchen Fragen, wie sollen denn die Kinder selbst entscheiden, ob sie gewickelt werden und so weiter, da wird es in den meisten Teams hoch hergehen. Ja, also weil die Kolleginnen sich überhaupt nicht einig sind, sondern eben auch sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, wie man da vorgehen könnte und sollte und so weiter. Und da ist das schlau, sich jemand Externes zu holen, die zum einen in dem Thema drinstecken, die richtigen Fragen stellen können und zum anderen in der Lage sind, einen Konsens zu moderieren. Das ist wichtig, dass die Fachkräfte sich einig sind über die Rechte, die sie den Kindern geben. Ja, also da, wo die Kinder tatsächlich selbst oder mitbestimmen sollen, das müssen dann ja wirklich alle einhalten. Das kann ja nicht sein, dass irgendwie 80% der Fachkräfte sich dran halten und zwei sagen, nö, wenn ich da bin, dann gilt das nicht. Sondern wenn die Kinder ein Recht bekommen, etwas zu entscheiden, dann müssen da auch alle zu stehen. Und das muss man dann eben im Konsens verabschieden. Und das fällt viel, viel leichter, so eine Konsensmoderation von externen begleiten zu lassen. Also das, da kann ich nur empfehlen, das zu tun. Da müssen sich Kitas und Träger aber auch darüber klar sein, dass das Zeit braucht. Also wir sprechen von mehrtägigen Teamfortbildungen, was dann gleichbedeutend in der Regel ist mit Schließzeiten. Aber eine hohe Qualität pädagogischer Arbeit kriegt man nicht für Nulltarif. Also Zeit ist das, was man investieren muss an dieser Stelle.
Ja, großartig. Also ich schlage vor, dass wir auch alle Links, die Sie gerade gesagt haben, zu den Kursen und so in die Shownotes packen, also in die Informationen. Dann können die Hörer und Hörerinnen dann auch gleich draufklicken. Und ich bin auch ein großer Fan von externen Unterstützungsmöglichkeiten, weil das Teamklima sonst super schnell darunter leiden kann. Und man denkt dann, naja, ist ja klar, dass du das wieder sagst und so und so. Also es kommt schnell in so eine andere Dynamik, was halt bei einer externen Begleitung einfach, ich will nicht sagen ausgeschlossen ist, aber einfach viel, viel weniger Gefahr läuft, dass das passiert. Abschließend, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könnten, zum Thema. Welche wäre das?
Nein, ich weiß es nicht irgendwie. Spontan fällt mir ein, den Glauben an die Demokratie nicht zu verlieren. Das ist vielleicht auch gerade den Zeiten jetzt geschuldet. Ich habe heute Morgen gerade eine Anfrage nochmal bearbeitet. Wie geht das denn eigentlich? Kann man denn Partizipation unter diesen eingeschränkten Bedingungen der Corona-Pandemie überhaupt noch leben? Es geht vieles nicht mehr. Ne? Die Bewegungsfreiheit der Kinder ist beeinträchtigt und so weiter durch äußere Vorgaben. Aber Partizipation beginnt zum Beispiel damit, dass man gut informiert ist über die Möglichkeiten, die ich habe. Ja? Also den Kindern das nahezubringen, dass man angehört wird, dass Kinder dann auch zu Wort kommen, intern und nach außen. Also da gibt es Kitas, die haben inzwischen Podcasts, ne? Wir sind ja gerade im Podcast, die haben Podcasts mit den Kindern aufgenommen und haben die auf die Seite der Träger gestellt und die Kinder äußern sich über das, was sie erleben unter Corona in der Kita. Also alles das gehört dazu und es gibt immer dann auch unter diesen, also gerade wenn die Bedingungen sich verändern und die Rahmenbedingungen eingeschränkter werden, die Bewegungsfreiheiten eingeschränkter werden, dann gibt es ja viel zu entscheiden. Also wer darf über welche Hälfte des Gartens gerade verfügen? Ja, und schon wieder haben wir ein Beteiligungsthema, das wir mit den Kindern lösen können und Partizipation und Demokratie gerade in Krisenzeiten hilft es, Probleme zu lösen, wenn wir mit mehreren darüber nachdenken. Also den Glauben an die Demokratie nicht zu verlieren, das wäre meine Empfehlung irgendwie. Und vielleicht als frohe Botschaft sozusagen, wir haben gerade mit Kita-Leitungen gesprochen, die zum Teil klagten über das, was da passierte. Und dann gab es andere, die gesagt haben, ja, aber wir haben die Kinder auf diese und diese und diese Art unter diesen Bedingungen beteiligt. Und das hat auch dazu geführt, dass es uns im Job viel besser ging irgendwie in dieser Zeit. Es ist ein langer Weg und es ist ein nie endender Weg, aber man sollte ihn nicht verlassen.
Ja, Herr Hansen, ich danke Ihnen von Herzen für das Experteninterview. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich bei Herrn Hansen für das Experteninterview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.